Ich hoffe, es ist noch niemand erfroren und schon vor Langeweile eingeschlafen. Also ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Podiumsdiskussion, auch im Namen der beiden Verantwortlichen für diese Lehrtransfertage, nämlich Albert Kümmel-Schnur und Sibylle Mühleisen, und auch im Namen unseres Prorektors für Lehre, der es heute offenbar nicht einrichten kann, hier zu sein, Matthias Armgard. Ich selbst bin Christopher Möllmann vom Exzellenzcluster Kulturelle Grundlagen von Integration. Und für die vielversprechende Zusammenstellung hier auf dem Podium sind auch die beiden Verantwortlichen für die Transferlehrtage zuständig. Ich möchte Sie willkommen heißen, Claudia Emmert, die neben mir sitzt, und nach Station in Stuttgart und Erlangen seit 2014 Direktorin des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen ist und als promovierte Kunsthistorikerin auch Lehrerfahrung gesammelt hat. Sie steht für einen Kunstbegriff, der die welterschließende Kraft von Sinnlichkeit ernst nimmt, und hat unter anderem Furore gemacht mit einer Ausstellung zum Töten. Ursula Schwarzenbart möchte ich herzlich willkommen heißen, die links neben mir sitzt und als studierte Pädagogin bei der Daimler AG die Felder Talentmanagement und Diversity verantwortet. Die Gründerin des Global Diversity Office legt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit darauf, das Unternehmensziel von 20% Frauenanzahl in Führungspositionen bis 2020 zu erreichen. Als Mitbegründerin der Charta der Vielfalt hat sie das Thema Diversity auch gesellschaftsweit auf die Tagesordnung gesetzt. Und es freut uns natürlich besonders, dass Sie, liebe Frau Schwarzenbart, derzeit auch als stellvertretende Vorsitzende unseres Universitätsrats amtieren. Ich begrüße auf dem Podium überdies Patrick Heiger, der Physik studiert und bereits in jungen Jahren, wenn ich das so sagen darf, auf ein wichtiges Amt zurückblicken kann, nämlich er war AStA-Vorsitzender unserer Universität und ist zurzeit in einer Auswahlkommission für Lehrprojekte tätig. Ferner möchte ich Bernd Stiegler begrüßen, der seit 2007 Professor für neuere deutsche Literatur an unserer Universität ist, zuvor Programmleiter Wissenschaft im Surkamp Verlag war und den Verlag Constance University Press mitgegründet hat und mit großer Leidenschaft leitet. Wer sich ein Bild davon machen will, was es heißt, wissenschaftlich produktiv zu sein, möge bitte auf seine Website gehen und die Liste von Monographien anschauen, die im Jahrestakt länger wird. Schließlich, und er ist es normalerweise gewohnt, als Erster begrüßt zu werden, zumal als Hausherr, möchte ich unseren Hausherrn und Rektor herzlich willkommen heißen, Ulrich Rüdiger, seines Zeichen Physiker, der an der RWTH in Aachen akademisch ausgebildet und sozialisiert wurde und seit 2002 einen Lehrstuhl für Physik an unserer Universität innehat und seit 2009 als Rektor nahtlos an die großen Erfolge seines Vorgängers anknüpfen kann und so wie zu erwarten steht auch anknüpfen wird in der Zukunft. Wir werden in dieser Diskussion, ausgehend auch von der Umgebung, in der wir hier sitzen, habe ich mir überlegt, ausgehend von eher einer konkreten Erfahrung und erst im Ausgang von diesen konkreteren Erfahrungen zu abstrakteren Begriffsbildung übergehen und dann auch gerne über den Umweg der Kontroverse hier auf dem Podium und auch mit Ihnen im Auditorium versuchen, auch recht grundsätzlich diesen Zusammenhang von Lehre und Transfer im Rahmen unserer Universität anzugehen. Inwieweit nämlich tangiert dieser Zusammenhang das Selbstverständnis unserer Universität und ihrer Angehörigen? Warum berührt dieser Zusammenhang unsere Rolle als Ort und auch Laboratorium gesamtgesellschaftlicher Reflexion und Veränderung? Und welche Erwartungen auch insbesondere haben unsere beiden Gäste aus Wirtschaft und Museum an unsere universitäre Ausbildung? Wir werden jetzt erstmal hier auf dem Podium reden und dann möchte ich Sie auch bitten, gerne um Statements und um Fragen. Frau Emmert, wir hatten bereits im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass ich mir erlaube, Sie als Erste zu fragen, welche konkreten Erfahrungen Sie bislang in dieser Übergangszone zwischen Universität und Museum gesammelt haben, insbesondere auch bei Ihrer Ausstellung über das Töten. Das hatten Sie auch eng mit der Universität Erlangen-Nürnberg gemacht und Sie haben auch später viele Erfahrungen gesammelt. Ob Sie da ein bisschen berichten können, bitte.
Ja, ich bin 2009 ans Kunstpalais nach Erlangen, beziehungsweise ich war dort Gründungsdirektorin und ich habe mich natürlich gefragt, wie kann man so ein Haus für Ausstellungen für zeitgenössische Kunst eigentlich profilieren in dem, was in dem Umfeld auch stattfindet. Das heißt, ich habe geschaut, was ist eigentlich in Nürnberg, was passiert in Bamberg und so weiter. Und bin dann drauf gekommen, dass es eigentlich tatsächlich dieser interdisziplinäre Diskurs ist, da Erlangen ja eine Universitätsstadt ist im Wesentlichen. Und Insofern lag die Idee nahe, im Ausstellungsprogramm gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen und diese Themen dann interdisziplinär auch zu diskutieren. Die FAU war da mein hauptsächlicher Partner, die dann auch noch zu Vorträgen und Symposien weitere Referenten eingeladen haben. Und das Projekt, das am meisten Aufmerksamkeit erregt hat, war tatsächlich das Projekt zum Thema Töten. Also das war nicht Selbstmord und nicht Vergänglichkeit, sondern tatsächlich Töten. Und die Vizedirektorin war eine Theologin damals. Und da habe ich das Projekt vorgestellt, die waren natürlich einigermaßen erstaunt. Ich musste dann auch mein Konzept vorstellen. Wir hatten in Erlangen 11 Ausstellungsräume und ich habe zunächst mal in Gedanken in allen 11 Ausstellungsräumen das Töten stattfinden lassen. Habe dann gemerkt, also die arme Theologin steigt bei Raum 3 spätestens aus, muss man anders machen. Das heißt, ich habe dann eigentlich eine Ausstellung gemacht über Töten, die das Töten gar nicht zeigt. Das war sozusagen mein Gewinn auch in dem Diskurs mit den Leuten von der Universität. Und das andere war tatsächlich, dass man den Diskurs ganz breit aufgestellt hat. Also wirklich auch von Theologen, Medizinern, Philosophen, Menschenrechtlern. Es ging über Foltern, es ging über das Thema Verschwinden lassen. Also dass wir da den Diskurs ganz breit aufgestellt haben und eigentlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven einen Blick drauf geworfen haben. Das war sehr bereichernd. Es ist daraus ja auch ein umfangreicher Tagungsband dann entstanden, der wirklich Furore gemacht hat. Also das war die Ausstellung wahrscheinlich mit dem größten Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Frau Emmert. Also ich glaube, Sie haben jetzt schon so einige Stichworte gesagt, wie Interdisziplinarität, Breite und auch gerade die enge Interaktion zwischen Museum und Universität. Und als Sie, Herr Rüdiger, Sie mussten ja jetzt einen Bericht schreiben, einen Auditbericht im Rahmen dieser Auditierung durch den Stifterverband und die Nixdorf-Stiftung. Und da ging es ja einfach darum, mal zu sammeln, was in unserer Universität eigentlich auf dem Feldtransfer passiert. Und das war jetzt ein Bericht, der insbesondere auf die Forschung konzentriert war, aber auch die Lehre mit einbezogen hat. Und was hatten Sie da für Projekte, die Ihnen besonders ins Auge gestochen sind? Das ist jetzt immer schwierig, das zu hierarchisieren, aber trotzdem, was Sie besonders beeindruckt hat, wo Sie gemerkt haben, hier in unserer Universität, das war mir gar nicht so klar, wie viel gerade auch im Bereich der Lehre zum Transfer läuft.
Ich möchte da gar nicht auf ein ganz konkretes Projekt zeigen. Wir sind umgeben hier von ganz fantastischen Projekten. Ich glaube, der Mehrwert war das Nachdenken mal auch ganz konkret über unseren Transferbegriff. Was verstehen wir unter Transfer? Und wenn man länger darüber nachdenkt und diesen Begriff richtig auch breit auslegt, nicht nur Transfer in der Lehre oder Transfer aus Forschungsschwerpunkten heraus, Transfer in die Gesellschaft, dann merkt man, dass die Universität doch ziemlich gut auch in der Gesellschaft in einer Umgebung verankert ist. Also die Universität macht im Transferbereich viel, viel mehr, als das in der Universität als Wissen verbreitet ist. Man ist da richtig aktiv. Allerdings, glaube ich, muss man da auch noch viel aktiver werden. Und ich möchte ein Beispiel vielleicht nennen, auch wieder nicht ein Beispiel über ein Transferprojekt, sondern über einen Bereich. Ich lese regelmäßig in den Lehrveranstaltungsevaluationen. Was sagen denn die Studierenden zu bestimmten Veranstaltungsformaten? Und gerade in Massenfächern, wie zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften, wird immer wieder bemängelt, die Praxisorientierung wird vermisst. Man kommt irgendwie nicht mit dem Thema zwischen Theorie und Methoden raus an den Arbeitsmarkt, der ja auch gar nicht so genau definiert ist. Und die ganzen Transferprojekte in der Lehre, die, ja, da findet so Geben und Nehmen statt, aus der Universität raus, in die Gesellschaft, in die Unternehmen, in die Zivilgesellschaft. Und da steckt doch dann, wenn man das richtig mit Leidenschaft macht, unglaublich viel Praxisorientierung in der Lehre, wenn es denn Lehrprojekte sind. Und das hat mir richtig Freude gemacht, zu lesen, darüber zu sprechen, dran zu arbeiten. Da wacht in einem Teilbereich die Universität jetzt richtig auf.
Ich möchte das sogleich aufgreifen, was Sie gesagt haben, dass die Studierende das offensichtlich auch sehr nachdrücklich nachfragen und das Wort an den Studierendenvertreter geben, was Sie für einen Eindruck haben, gerade auch in der Auswahl von solchen Lehrprojekten. Ist der Praxisbezug und das Stichwort Employability ist ja auch in den letzten Jahren wichtiger geworden, dass Studierende offenkundig, wird zumindest unterstellt, früher darauf schauen, ob das auch arbeitsmarktkompatibel ist, was sie an der Universität lernen. Haben Sie den Eindruck, gerne. Können Sie das bestätigen aus der Perspektive der Studierendenschaft, dass das bei der Auswahl von Lehrveranstaltungen zunehmend wichtig geworden ist? Und haben Sie da auch spannende Projekte, auf die Sie hinweisen könnten?
Grundlegend muss man da erstmal unterscheiden, welche Studierenden man jetzt meint. Meint man die Erstsemester, die mit 17, 18 mittlerweile an die Uni kommen, die studieren, weil ihnen das Fach vorgesetzt wird, von wem auch immer, sei es im Stundenplan der Uni, hier gibt es nämlich wieder auch Stundenpläne, oder meint man jetzt Masterstudierende oder Studierende in dem fortgeschrittenen Semester, die sich dann auch Lehrveranstaltungen selber aussuchen können, ist natürlich auch alles fachabhängig. Im Master definitiv schauen sich die Studierenden an, welche Lehrveranstaltungen gibt es. In anderen Fächern, ich kann jetzt hauptsächlich nur für die Physik sprechen, in den sozialen Geisteswissenschaften hat man auch schon in früheren Studienphasen mehr Auswahl im Studium. Da schauen die Studierenden tatsächlich auch, welches Fach, welche Vorlesung, welches Seminar ist jetzt interessant, mit welchem Seminar kann ich was anfangen, welches Seminar liegt mir vom Thema her. Und da wird natürlich auch ganz klar darauf geschaut, ist es jetzt wieder eine 0850 Standardvorlesung, wo der Dozierende vorne steht und sein Programm runterrattert, oder kann ich da aktiv irgendwas tun, lerne ich dabei was wirklich Neues, knüpfe ich schon in frühen Phasen Kontakte auch in die Wirtschaft, da wird ganz klar darauf geachtet.
Und könnten Sie da auch jetzt aus Ihrem eigenen Studium mal ein Beispiel geben, wo Sie sagen, hier, das war jetzt einfach eine Veranstaltung, wo ich gemerkt habe, das ist erfolgreicher Transfer, wo ich als Studierender, weil oftmals wird Transfer ja immer noch so begriffen, dass es eine gewisse Asymmetrie gibt. Es gibt die Expertin, den Experten, der oder die in die Gesellschaft hineinwirkt. Und Studierende sind ja sozusagen werdende Expertinnen. Und wo Sie wirklich gesagt haben, das ist etwas, wo ich gelernt habe, aber auch in irgendeiner Art und Weise was aktiv beitragen konnte.
Also jetzt konkret in der Physik, wir haben im 5. Semester immer eine Wahlpflichtvorlesung und da laden wir alle 2 Jahre einen Honorarprofessor von der Carl Zeiss AG ein, der dann bei uns immer eine Vorlesung zur technischen Optik hält. Das war definitiv auch sowas, wo man gemerkt hat, wie man sein Wissen später anwenden kann, auch mit einem Besuch bei Carl Zeiss. Und ansonsten ist bei uns hauptsächlich die Bachelorarbeit. Dort geht man weg von der Uni für ein halbes Jahr, entweder irgendwo in die Wirtschaft. Jetzt dieses Semester kenne ich 4 Kommilitonen persönlich, die in einem Unternehmen ihre Bachelorarbeit geschrieben haben. Ich selber war an der Universität im Ausland, aber da lernt man auf jeden Fall sehr viel und auch mit von den Rückmeldungen von denen. Es ist zum ersten Mal, wenden Sie das an, was Sie gelernt haben.
Okay. Bernd Stiegler, deine beiden Vorredner sind jetzt beide Physiker und du bist jetzt als einer der maßgeblichen Initiatoren dieser Transfer-Lehre-Diskussion und auch Praxis an unserer Universität jetzt Geisteswissenschaftler, die sich erfahrungsgemäß oftmals ein bisschen schwerer getan haben, sozusagen die Praxisrelevanz hochzuhalten, weil es jetzt zumindest in den letzten Jahren stark auch ein Theoriefach war, was sich über hohe Abstraktionsgrade der eigenen Begrifflichkeit definiert hat. Was waren deine Erfahrungen und was war der Ausgangspunkt aus der Lehre heraus, das um auch stärker zu systematisieren und tatsächlich auch entsprechende Gelder einzuwerben für eine Stelle, die das nochmal betreut stärker?
Meine eigene Erfahrung, was meine eigene Erfahrung anbetrifft, muss ich natürlich zurückgehen auf meine eigene Geschichte, weil ich hatte ja ein anderes Leben bereits vorher im Verlag, vor der Universität, und eine der ersten Veranstaltungen, die ich angeboten habe an der Universität, die praxisorientiert war, war ein Seminar zur Verlagspraxis. Das hatte damals eine enorm gute Resonanz, sogar eine so gute Resonanz, dass ich das gleich das Semester drauf nochmal wiederholt habe. Es waren nämlich über 100 Anmeldungen. Das Interessante bei einem solchen Seminar ist, dass, und das gilt auch für Ausstellungsseminare oder für alle Seminare dieses Typs, dass man verschiedene Rollen einüben kann. Wenn man beispielsweise an den Verlag denkt, dann meinen alle Studierenden oder alle, die überhaupt darüber nachdenken, im Verlag zu arbeiten, für die kommt eigentlich in der Regel nur ein Berufsfeld in Frage, nämlich das der Lektorin oder des Lektors. Das stimmt aber gar nicht, weil im Verlag gibt es genau wie an der Universität auch oder genau wie im Museumsbereich auch sehr viele unterschiedliche Tätigkeiten, die auch sehr viele unterschiedliche Temperamente erfordern, die auch jeweils auf ganz unterschiedlichen Interessenslagen basieren und die im Übrigen auch unterschiedliche Talente abrufen. Das kann man eben in diesem Seminar ausprobieren, indem man alles Mögliche macht, Werbung designt, eine Pressekampagne organisiert, auch beispielsweise auch ganz konkret den Satz eines Buches erstmal prüft, ob das geht, mit Illustrationen arbeitet und so weiter und so weiter. Und das war damals, so hat es begonnen. Ein weiteres Seminar, das zweite Seminar, was ich dann gemacht habe, war eines, da habe ich auch den Katalog mitgebracht, Lichtmaler. Da ging es dann direkt um ein Ausstellungsprojekt, Kunstfotografie um 1900, in Kooperation damals mit dem Wessenberg-Museum hier in der Stadt. Das war ein Seminar, das wir über ein Semester gemacht haben, in der Kombination auf der einen Seite eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und auf der anderen dann eine konkrete Planung der Ausstellung. Mhm. Die Studierenden haben auch die komplette Gestaltung des Katalogs übernommen. Sie haben die Texte geschrieben für den Katalog. Sie haben aber auch Führungen gemacht in der Ausstellung und viele Tätigkeiten darüber hinaus dann eben auch wahrgenommen. Das war so ein zweites Projekt und dem folgten dann eben viele weitere. Mhm. Interessant ist, wenn ich das heute nochmal zur Hand nehme, das ist ja mittlerweile auch schon 8 Jahre her, interessant ist, wenn ich sehe, wer daran teilgenommen hat, dass es eine ganze Reihe von Studierenden gibt, die auch heute eine Stelle gefunden haben, außerhalb der Universität, durchaus in diesem Bereich. Es gibt eine Kollegin, die es bearbeitet, also eine Studentin, ehemalige Studentin, die arbeitet heute beim Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, hat dort eine Stelle, eine andere arbeitet als Pressereferentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Museum in Baden-Württemberg, in Sindelfingen. Der Designer, der damals als Studierender den Katalog gestaltet hat, hat in Amerika Kunst studiert, nochmal was ganz anderes gemacht, hat ein Fotoprojekt realisiert und so gibt es eine ganze Reihe von Studierenden, die damit in sehr eigener Art und Weise glücklich geworden sind. Und das ist letztlich, glaube ich, auch die Aufgabe von solchen Projekten.
Also das hieße gewissermaßen bei dem, was du gesagt hast, und man könnte jetzt wirklich glauben, die Choreografie sei bis ins kleinste Detail abgesprochen gewesen, dass es tatsächlich einerseits darum geht, etwas beizubringen und etwas zu unterrichten, was dann auch für den Beruf qualifiziert, aber andererseits auch so etwas wie ein Talent überhaupt entdecken erstmal. Also dass man mit der Unterstellung arbeitet, ich möchte Lektorin werden und auf einmal merkt man, man ist super im Marketing und dass das sozusagen auch etwas ist, was die Universität ermöglichen kann. Sodass irgendwann Sie einen Lebenslauf sehen oder jemandem versuchen, darin zu schulen, einen Lebenslauf besser zu sehen, wo die Talente liegen und welche Rolle spielen dabei dann tatsächlich so frühzeitiges Grenzgängerinnentum, also wo Sie sagen, Mensch, da ist jemand, die hat schon während des Studiums angefangen, die Wände der Universität für sich selbst niederzureißen und in die Gesellschaft zu schreiten. Das ist jemand, der oder die ist für uns besonders interessant und besonders bemerkenswert. Und da fällt das irgendwie auf, diese Erprobungswilligkeit möglicherweise.
Das ist definitiv eines der Kriterien, nach denen wir auch selektieren, mit wem wir tiefer in die Gespräche einsteigen wollen. Um es nochmal so ganz grob zu sagen, natürlich brauche ich einen anständigen Lebenslauf. Aber dieser anständige Lebenslauf heißt nicht, ich wurde geboren, bin zum Gymnasium, habe ein Auslandssemester irgendwo eingelegt, habe fertig studiert und das war's. Sondern wir achten sehr stark darauf, ob sich jemand sozial engagiert hat, ob jemand Projekte gemacht hat, ob jemand auch mal etwas unterbrochen hat. Ich habe nichts gegen gescheiterte Start-up-Unternehmer, wenn die gerne dann in ein großes Unternehmen einsteigen wollen, dann bieten wir das auf jeden Fall an. Wir achten sehr darauf, dass Menschen einfach, ich sage jetzt mal im besten Sinne des Wortes Persönlichkeitsbildung auch betrieben haben. Wir wollen Menschen haben, die einen Charakter mitbringen und die sich einbringen wollen mit ihrer vielleicht auch etwas zerrissenen Biografie, die sie haben, weil es uns wichtig ist, dass genau diese Menschen haben einen Weg zurückgelegt, Erfahrungen gesammelt, die kann ich nur sammeln, wenn ich mich entsprechend mit Dingen in Kontakt und in Berührung bringe, die über das hinausgehen, was ich in einem immer noch geschützten Raum, Schule und oder Universität lernen kann.
Und das Stichwort der Zerrissenheit, also Zerrissenheit hat ja durchaus eine gewisse Ambivalenz. Und wenn man sozusagen, also eine Institution kann ja keine Zerrissenheit sozusagen standardisieren, ja. Aber trotzdem ist es so, dass indem der Reflexionsgrad zunimmt, dass man Persönlichkeiten möchte, dass man Brüche möchte, dann animiert man natürlich auch dazu, genau solche Bruchkonstellationen zu erzeugen. Gewissermaßen die Best Praxis der Zerrissenheit. Also wie würden Sie,
also es gibt Grenzen, ja.
Ja, genau, das, aber da möchte ich jetzt aber auch fragen, weil es ist natürlich schon so, dass dieser Diskurs des Transfers ist natürlich auch einer, der eine gewisse Planbarkeit beinhaltet und eine gewisse Rationalität, dieses, was man da sich vorgenommen hat. Und deshalb würde mich das wirklich interessieren, Sie gewissermaßen, die jetzt ja auf Talente achten, wie kann man sozusagen Einzigartigkeit in so einer Konstellation auch noch irgendwie erkennen, also ein Gespür dafür entwickeln?
Nun ja, ich denke, das liegt tatsächlich daran, dass wenn Menschen sich bei uns bewerben und wenn wir natürlich sehen, was sie gemacht haben, und darf sich den Bewerbungsprozess auch nicht unbedingt mit einem Foto vorne auf der ersten Seite vorstellen und dann einem Lebenslauf und dann jeder Menge Bombenzeugnisse. Ja? Also ich habe auch Bewerbungen, die kommen einfach über Videos rein, ja, über Filme rein, mit einer Seite, mit der Webpage oder was auch immer. Und wir schauen uns das schon sehr genau an und schauen einfach, ob diese Person etwas mitbringt, das über das Standardmaß hinausgeht. Und das können wirklich sehr unterschiedliche Erfahrungen sein. Also wir haben zum Beispiel Menschen, die tatsächlich ein Startup gegründet haben, das Unternehmen verkauft haben, dann mit 35 einsteigen wollen, das erste Mal in ein Unternehmen. Normalerweise hätte man vor 15 Jahren noch gesagt, es ist viel zu spät, um einzusteigen. Die werden wahrscheinlich ihren Weg nicht mehr finden. Das findet heute sehr wohl statt. Oder wir haben einfach junge Menschen, die sich wahnsinnig früh sehr engagiert haben, die also entweder politisch aktiv sind, die in sozialen Bereichen aktiv sind, die ein halbes Jahr Entwicklungshilfe gemacht haben oder die einfach in 15 verschiedenen Ländern erstmal unterwegs gewesen sind und sich dann nach 2 Jahren gefunden haben und gesagt haben, also ich interessiere mich für dieses oder jenes Feld. Und wir gehen dann sehr gezielt in den Diskurs, auch in das Gespräch und versuchen herauszufinden, ob diese Erfahrung zu Reflexion geführt hat. Ja? Wenn sie zu Reflexion geführt hat, dann ist sie persönlichkeitsbildend und das ist das, was wir suchen.
Ich möchte das nochmal aufnehmen und nochmal an Sie, Frau Emmert, Entschuldigung, weil Sie arbeiten jetzt oder Sie sind in einer sehr verantwortlichen, sehr sichtbaren Position in einem Museumsmilieu und wenn wir uns hier umschauen, es geht häufig um Ausstellungen und das sind auch begehrte Positionen für Studierende und wie ist Ihre Wahrnehmung dort? Hat da so ein Kulturwandel eingesetzt, dass Studierende, die ins Museum wollen, schon sehr frühzeitig anfangen, ganz bewusst in Transferprojekte zu gehen, ganz bewusst nicht nur Praktika zu machen, sondern tatsächlich auch in der Lehre entsprechende Curricula zu belegen und sich da zurechtzufinden? Und finden Sie solche Studierende, solche Absolventinnen und Absolventen auch besonders bemerkenswert? Oder sagen Sie manchmal noch, 6 Jahre gediegene kunsthistorische Ausbildung und dann auf die Praxis los, das ist manchmal besser als frühzeitige Verschränkung.
Nee, überhaupt nicht. Also natürlich, ein ordentliches Kunstgeschichtsstudium ist immer gut, wenn man an ein Kunstmuseum möchte. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber tatsächlich schauen wir auch danach, wer hat sich schon anderweitig engagiert? Gab es auch schon Ausstellungen in Projekträumen? Gab es interdisziplinäre Geschichten? Also von welchen Ecken kommen die? Was bringen die mit? Denn, wie Sie sagen, es muss ja auch jemand was auch zu sagen haben. Ne? Also wenn ich eine Ausstellung mache, muss auch irgendwas dahinter stehen. Wir brauchen schon auch Leute, die Lust haben an der Narration und woher kommt diese Narration und in welche Bereiche berührt die. Und von daher ist es natürlich schon wichtig, dass man da so viel wie möglich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen sammelt. Ja?
Und jetzt nochmal an den Rektor einer Universität und nicht einer Fachhochschule gefragt. Wir hatten jetzt in unseren Bereichen lange Jahre, also in den Geisteswissenschaften, die Generation Praktikum. Kommt jetzt die Generation Transfer, die sozusagen von Beginn ihres Studiums an eigentlich immer zwischen den Logiken wechseln und immer schauen, dass sie tatsächlich ihre Employability stärken. Sie hatten das bereits angedeutet, dass das durchaus etwas ist, was erst im MA passiert. Aber trotzdem viele Lehrprojekte, die jetzt in diese Richtung gehen, deuten ja darauf hin, diese Öffnung. Und wie, also was ist gewissermaßen das Lehrangebot, was unsere Universität gibt, die eigentlich auch eine ist, die immer mit dem Namen der Forschungsuniversität natürlich arbeitet und versucht, auch ihr Profil diesbezüglich zu stärken?
Naja, das eine schließt das andere nicht aus.
Das dachte ich mir, dass Sie das jetzt sagen werden, aber ich dachte, ich stelle die Frage trotzdem, Herr Rüdiger. Also,
ja, wir empfinden uns ja als forschungsstarke Universität. Man muss aber immer wieder sich auch in Erinnerung rufen, dass die allermeisten Absolventen, die mit einem Abschluss diese Universität verlassen, nicht primär in einem Arbeitsplatz am Ende die Karriere fortsetzen oder beginnen werden, wo es primär um Forschung geht, sondern die allermeisten müssen sich überhaupt erstmal auf einem nicht so klar definierten Arbeitsmarkt orientieren. Nehmen wir doch mal die Physiker. Es gibt ja praktisch keinen Arbeitsmarkt für Physiker. Das sind Generalisten, die in Modell- und Theoriebildung gut ausgebildet sind und dann ihren Platz ersuchen müssen. Und mir ist das ganz sympathisch von der Generation Praktikum. Praktikum heißt, ich bin hier und gehe dorthin und mache etwas. Und Transfer ist wirklich für mich ein Vorgang, der in beide Richtungen geht, weil wir als Universität, wir, die die Lehre anbieten, lernen hier an diesen Transferprojekten auch noch eine Menge mit. Und dass wir so Praxisorientierung in Studieninhalte bekommen, ich möchte jetzt nicht die Grund, also Sie sagten eben, so ein gutes Studium ist auch nicht schlecht. Ich möchte nicht die Grundlagen und die Methoden jetzt deutlich reduziert wissen, aber so die Offenheit, dass da draußen etwas wartet, was ich mir auch noch erschließen muss, das ist mir sehr sympathisch, dass das Einzug erhält.
Also dass diese Offenheit findet ja jetzt in Gestalt unserer beiden Gäste auch Abnehmerinnen auf der Seite derjenigen, die dann interessante neue Mitarbeiterinnen einstellen wollen. Und war deshalb nochmal abstrakter gefragt, die Erwartung, welche Erwartung hat ein Unternehmen wie Daimler an eine Universität?
Also zunächst mal, wenn ich jetzt White Caucasian Male wäre, würde ich sagen, Ingenieure brauchen wir. Ja, also das ist die Standardantwort eines Autobauers auf das Thema. Die lasse ich mal
damit
weg.
Damit es nicht zu viele Ausgründungen gibt, die man nicht mehr einkaufen kann. Ja.
Da bin ich mir ganz sicher, dass wir das auch in absehbarer Zeit genug haben werden. Was wir aber brauchen von der Universität ist tatsächlich auf der einen Seite natürlich gut ausgebildete Leute. Ich erwarte übrigens nicht und wir erwarten nicht, dass wir nur die Einser- und Zweierkandidaten haben, sondern wir erwarten eigentlich Teamplayer. Wir erwarten Menschen, die in der Lage sind, sich einzubringen, die ein solides Grundlagenwissen haben. Ich würde Ihnen da durchaus zupflichten wollen. Es ist schon gut, wenn man sein Fach versteht, ja. Aber das ist einfach der eine Teil. Und ich denke, das andere, was wir brauchen, ist einfach Menschen, die wissen, wie man ein Thema strukturiert, Menschen, die wissen, wie man mit Komplexität umgeht und Menschen, die einfach verstanden haben, dass es Dinge gibt, die man sich permanent eigentlich wieder neu erarbeiten muss. Und das ist das, was wir erwarten und das möglichst in einem Teamgefüge, möglichst mit ich bemühe nochmal die sozialen oder politischen Engagements oder ehrenamtlichen Engagements, wie auch immer, weil es man einfach versteht, wie Dinge funktionieren können und bereit ist zu lernen, dazu zu lernen. Denn was wir auch häufig feststellen ist, es kommen Menschen von der Hochschule, die sind sehr gut ausgebildet, aber es fehlt an genau dem, was Sie angesprochen haben, an diesen praktischen Erfahrungen, an dem Wissen, was kann ich denn überhaupt? Ja, wenn ich an Autobauen denke, dann denken viele halt nur in ganz bestimmten Kategorien. Wir brauchen Psychologen, wir brauchen Wirtschaftsleute, wir brauchen Verwaltungswissenschaftler. Wir haben viele Menschen, die Lehramtsausbildung haben bei uns in den Bereichen. Und von daher, wir haben eine große Breite und die brauchen wir entsprechend in den Unternehmen, weil auch hier brauchen wir Interdisziplinarität, das hört nicht auf, das ist in der Hochschule vielleicht eher der Anfang und dann wird das nie wieder aufhören durch das gesamte Berufsleben.
Also Sie haben jetzt in, ausgesprochen elegant geantwortet, indem Sie das nochmal leicht verschoben haben in die Richtung wieder der Persönlichkeiten. Aber ich wollte doch nochmal nachfragen, welche Erwartungen Sie an die Universität als Institution haben. Machen deutsche Universitäten vieles richtig in dem Bereich? Oder würden Sie sagen, na, wenn man sich das international anschaut, jetzt fangt doch mal an, Absolventinnen und Absolventen zu produzieren, die wir nicht erstmal ins Trainierprogramme schicken müssen oder denen wir nicht erstmal die Welt beibringen müssen, sondern also da nochmal provokanter gefragt und sie ein wenig zu versuchen, aus der Reserve zu locken. Was wäre institutionell sozusagen etwas, wo Sie eine Erwartung an die Universität haben?
Also man könnte natürlich sagen, eigentlich müssten Hochschule und Unternehmen viel enger zusammenarbeiten. Gleichzeitig, wenn man viel Berufserfahrung hat, weiß man, wie schwierig das ist, weil beide Systeme doch sehr unterschiedlich ticken. Klar würde ich mir wünschen, dass man zum Beispiel sagt, in den letzten beiden Semestern ist man einfach nicht nur mit Hochschulmessen unterwegs an Universitäten, sondern hat vielleicht auch das eine oder andere Praktische, was man miteinander tun kann. Gleichzeitig muss ich sagen, auch die Universität Konstanz, die verschiedentlich versucht hat, bei uns dann wiederum ihren Plug-in zu finden, da konnten wir dann auch nichts anbieten, wenn es zum Beispiel um sozialwissenschaftliche Forschungen geht. Also von daher, mir ist die Problematik dieser Situation sehr wohl bewusst. Und machen die Universitäten einen guten Job? Ich finde, die Universitäten machen einen sehr guten Job. Ich bin nicht diejenige, die immer kritisiert, dass die Uni zu abgehoben ist, zu verschlossen ist. Das erlebe ich überhaupt nicht. Was ich aber erlebe, ist fehlender Dialog. Und das liegt an beiden Seiten, nicht nur an der Universität.
Bernd, du bist jetzt gewissermaßen als Forschender, als Lehrender im Einsatz, aber du verantwortest auch ein Verlagsprogramm und es gibt so einen gewissen nostalgischen, wehleidigen Diskurs, wo gesagt wird, dass die Studierenden in der Literaturwissenschaft, die lesen nicht mehr, die Zeiten der Theorie, der abstrakten Texte, wer nicht mehr Hegel gelesen hat, kann eigentlich auch Menke nicht verstehen und das wird auch nie wieder kommen. Und es gibt ein sehr schönes Plakat, das kennen hier vermutlich auch einige im Raum, das den Mythos des nicht lesenden Literaturwissenschaftlers sehr schön veranschaulicht, indem dort das Etikett einer Jacke oder eines Mantels von Frau Feichtinger, unserer Latinistin, gelesen wird. Also das ist sozusagen, es werden sehr kurze Texte nur noch gelesen. Hast du den Eindruck, dass eine Lehre, die sich sehr stark frühzeitig der Praxis öffnet, die Nerds produziert, die Theorie braucht?
Die Frage, also es ist eine provokative Frage, die auf eine provokative Antwort zielt. Ich würde trotzdem natürlich gerne mit Nein antworten. Und zwar deshalb, weil ich der Auffassung bin, dass solche praxisorientierten Seminare nicht notwendigerweise jetzt auf das Lesen zielen, aber auf das Schreiben beispielsweise. Und zwar auf sehr unterschiedliche Modi zu schreiben. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Ausstellung nehme, haben wir es zu tun mit sehr unterschiedlichen Texttypen. Also wenn ich einen Katalogbeitrag schreibe, ist der eher theoretischer angelegt. Wenn ich einen Zeitungsartikel schreibe, ist der eher schon offener angelegt. Wenn ich einen Wikipedia-Artikel schreibe, was wir zum Beispiel auch im Rahmen von Ausstellungen gemacht haben, folgt er auch einer bestimmten Genrevorgabe und so weiter und so weiter. Wenn ich einen Klappentext schreibe, ist es ein anderer Typ von Text. Und durch das Schreiben kommt man auch wieder näher an das Lesen heran. Weil man nämlich auch sich in sehr unterschiedlicher Art und Weise mit Texten beschäftigt und eine andere Form von sprachlicher Sensibilität entwickelt, die meiner Auffassung nach Voraussetzung dafür ist, auch in einer bestimmten Art und Weise das Lesen auch wieder zu entdecken und auch zu praktizieren. Ich habe auch gar nicht die Tendenz, jetzt in Kulturpessimismus auszubrechen, was relativ weit verbreitet ist, und zu sagen, dass Studierende gar nicht mehr lesen, sondern die lesen anders. Und man muss sich, glaube ich, auf diese anderen Formen der Textrezeption des Lesens einstellen. Es ist in der Tat so, dass wenn ich auch zu meinen Doktoranden und Doktoranden nach Hause mal komme, dass es dort keine riesigen Bibliotheken mehr gibt, dafür aber eine sehr breite Textkenntnis. Also das ist so wie Ich habe neulich Herrn Rüdiger getroffen hier beim Plattenstand. Ich sammle immer noch Schallplatten und die Generation danach. Herr Rüdiger hat schon komplett umgestellt auf dieses digitale System. Ja. Und so ist es eben. Ne? Also das ist ein Kulturwandel, aber das ist nicht notwendigerweise jetzt der Verlust von Text oder von Lesekapazität, sondern es ist ein Medienwandel. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ist auch komplexer angelegt.
Also du würdest sagen, es gibt eine gewisse Gleichzeitigkeit und es ist eigentlich gar kein Anlass, nostalgisch zu werden, weil man bildet Leute aus, die weiterhin lesen und dazu noch schreiben können und was im alten System ja gar nicht so gefördert wurde möglicherweise, aber doch nochmal das Buch. Du machst ja Bücher und Bücher sind ja schon in der Diskussion. Wie bringst du deinen Studierenden bei, dass sie jenseits ihrer über digitale Form eingeübten Lesepraxis 500 Seiten am Stück lesen und auch die Bücher in deinem Verlag letztendlich rezipieren?
Ich hätte es natürlich gerne, wenn ich es schaffen würde, dass meine Studierenden in den Seminaren, vor allem wenn es große Seminare ist, alle nicht nur die Bücher lesen, sondern im optimalen Fall auch kaufen. Aber bedauerlicherweise ist das nicht der Fall. Also das sehe ich auch in den Verkaufszahlen, dem ist nicht so. Wie bringe ich das den Studierenden bei, Bücher zu lesen, 500-seitige Bücher? Eigentlich, das kann man nur machen über Motivation, also das ist und über Anforderungen. Also es geht auch darum, natürlich die Latte nicht zu niedrig zu legen, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe auch Seminare gemacht, wo ich jede Woche ein ganzer Roman gelesen werden sollte. Und das funktioniert. Aber das funktioniert nur dann, erstens, wenn die Stoffe interessant sind und zweitens, wenn sie auch so dargeboten werden, dass es auch Lust am Lesen, an der Auseinandersetzung, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung weckt. Am Ende sollen ja nicht irgendwelche Texte bei rauskommen, die langweilig sind, sondern die auf sehr unterschiedliche Art und Weise eben auch diese Lust am Lesen, am Entdecken, am Weiterverarbeiten, am Entwickeln von eigenen Überlegungen, von Theorien dann eben auch beteiligt sind. Das ist darauf zielt ja eigentlich alles. Und das Entscheidende ist die Motivation. Das ist wie bei allen diesen Sachen, es geht um die Einstellung, es geht um die Motivation. Und wer die nicht hat und nicht mitbringt und wenn die nicht geweckt werden kann, dann ist alle Liebesmühe natürlich verloren.
Ja. Ben Stiegler ist jetzt in der privilegierten Situation in Personalunion gewissermaßen als Lehrender, Forschender einerseits und als Verlagsverantwortlicher seine eigenen Konsumenten zu produzieren. Und Sie als Rektor sind in einer etwas schwierigeren Situation, dass Sie nämlich konfrontiert werden mit gesellschaftlichen Erwartungen, mit den Erwartungen von Unternehmen, dass Sie einer Universität vorstehen, die entsprechende Absolventinnen und Absolventen ausbildet. Aber Sie haben ja auch Erwartungen. Also ich habe den Eindruck, dass manchmal die Universität in diesen Diskursen sehr defensiv ist und in Papieren des Wissenschaftsrats beispielsweise ist dann immer von den Erwartungen der Gesellschaft die Rede, die Erwartungen der Unternehmen und wir als Universität müssen jetzt darauf reagieren. Und haben Sie auch Erwartungen an Unternehmen, haben Sie Erwartungen an die Gesellschaft, wo Sie sagen, unsere Universität braucht gerade auf dem Feld des Transfers von den Partnerinnen und Partnern das? Was wäre das?
Frau Schwarzenbart sagte ja es schon, an Kooperation mangelt es im Zweifel nicht mal, sondern an Dialog. Ich würde gerne mit Unternehmen mehr darüber sprechen. Wir sind in einer Routine, also wir ja auch, im Moment heißt das Exzellenzinitiative oder Strategie, Exzellenzstrategie-Routine. Die Zeit drängt wieder fürchterlich und alle arbeiten dran und man hat einfach mal wieder keine Zeit, miteinander zu sprechen. Dieser Dialog, den würde ich anmahnen und anbieten. Ein Beispiel, ich sitze ja in Konstanz im Gemeinderat im Wirtschaftsausschuss. Ich bin da sachkundiger Bürger und Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Auch eine Art an Transfer. Und dort höre ich sehr viel, was die Unternehmen jetzt der Region von uns erwarten, auch von der HTWG erwarten. Das sind ähnliche Erwartungen. Und dort hat von einem bekannten mittelgroßen Unternehmen in Konstanz der Geschäftsführer sich vorgestellt. So fängt immer der Wirtschaftsausschuss an. Ein Unternehmen lädt diesen Ausschuss ein oder ein Vertreter des Unternehmens spricht im Gemeinderat vor dem Wirtschaftsausschuss. Und da wurde ich gepiesackt von dem Unternehmen oder vielmehr von dem Geschäftsführer. Naja, wir haben diese Universität, aber ich habe sie noch nie besucht und wir haben auch gar kein Projekt zusammen. Dann habe ich ihm ein paar Tage später einen Brief geschrieben, wo drin stand, so in kurz, hier bin ich und habe geöffnete Arme. Und wir haben uns getroffen und es wurden gleich drei Bereiche identifiziert und dahinter stehen auch drei Kollegen, hier in diesem Fall Sektion 1. Und man trifft sich jetzt, weil das ein Unternehmen ist, was im Bereich Datenspeicherung mehr weiter gucken muss, als was in den nächsten 2-3 Jahren passiert, sondern was in den nächsten 10 und 20 Jahren vielleicht möglich ist, weil sonst verliert das Unternehmen, wenn man nicht aufpasst, möglicherweise die Grundlage ihres Wirtschaftens, weil das Produkt weg ist. Und da möchte man sich ganz im Vorfeld mit Personen unterhalten, die aus der Mathematik, aus der Informatik, aus der Physik kommen, nicht um gleich zusammen ein Produkt zu entwickeln, sondern um zu schauen, um zu partizipieren, was könnte nicht nur Möglichkeit in 10 Jahren sein, sondern auch, was könnte Bedrohung sein. Und das ist das, was Frau Schwarzenbart sagte, Dialog. Und dann, wenn die sich erstmal finden, geht es dann auch relativ einfach von alleine weiter. Und diese kleine Geschichte spiegelt so ein bisschen wider. Es gibt so viel, worüber wir sprechen könnten, aber wir kommen oft nicht zusammen einfach.
Also es ist dann so gewissermaßen Ihre Erwartung wäre, dass Unternehmen einfach dann auch ja, auf Sie zugehen und es auch einfach mal artikulieren, wenn Sie gerne die Universität als Akteur mit an Bord haben bei bestimmten Projekten, bei bestimmten ja, Zukunftsentwürfen auch.
Wir müssen die Dialogbereitschaft haben und die Unternehmen müssen auch formulieren, ja, das würden wir gerne wissen, darüber würden wir gerne sprechen. Und wenn dieser erste Schritt gemacht worden ist, glaube ich, passiert viel auch im Bereich gemeinsamer Forschungsprojekte, Transferprojekte und ganz schnell sind auch Studierende mit im Spiel.
Sie haben aber in der Beantwortung auch eingeräumt bzw. darauf hingewiesen, es gibt einen begrenzenden Faktor, nämlich die Ressource Zeit. Und die Ressource Zeit ist ja nicht der einzige Faktor, der da relevant ist. Die Universität Konstanz hat so ein kurzes Papier verfasst zum Selbstverständnis im Transfer. Und da ist mir aufgefallen, dass da mit einer Metaphorik gearbeitet wird, nämlich die Kernaufgaben der Universität. Und die Kernaufgaben sind Lehre und Forschung. Der Wissenschaftsrat hat interessanterweise jetzt in einem langen Papier die Metaphorik umgestellt und er spricht von 4 Säulen der Universität und die 4 Säulen sind Lehre, Forschung und Transfer sowie Infrastrukturbereitstellung. Und ich finde, es ist da sehr interessant, dass gesagt wird, der Transfer muss mehr Anerkennung finden und auch mehr Ressourcen. Deshalb nochmal die Rückfrage, Sie haben die Ressource Zeit angesprochen, es gibt ja einfach Ressourcenkonflikte. Und eine Universität, die keine Lehre mehr machen kann, respektive keine Forschung mehr machen kann, ist keine Universität mehr. Ohne Infrastrukturbereitstellung für das Gemeinwesen, ohne Transfer bleibt sie Universität.
Naja, da schauen wir doch nochmal auf den Transferbegriff. Eine gelungene Lehre, ein tolles Forschungsprojekt mit Publikation, das sind ja eigentlich alles Transferprojekte. Ein Forschungsergebnis, was ich publiziere, das transferiere ich zu Fachkollegen in die Gesellschaft in ganz unterschiedliche Richtungen. Das heißt, wenn ich Forschung betreibe, Spitzenforschung, angewandte Forschung, Forschung einfach zunächst mal, um Erkenntnis zu gewinnen, das ist auch ein Transferprozess. Und insofern, wenn der Wissenschaftsrat das jetzt alles etwas neu sortiert, es ist nicht zwingend etwas Neues, was wir darunter verstehen. In der Lehre transferieren wir Fachwissen und die Studierenden, die dieses Fachwissen aufsaugen und mit eigenen Erfahrungen, zum Beispiel über Transferprojekte, auch noch verschränken, das ist auch im Kern Transfer. Wir wollen nämlich helle, engagierte Persönlichkeiten dann von der Universität in die Unternehmen, in die Gesellschaft, in Verantwortung transferieren. Und da weiß ich gar nicht, ob wir so neben dem Wissenschaftsrat liegen, wenn wir sagen, die gute alte Universität hat im Kern Forschung und Lehre und Transfer. Ich brauche gar nicht so viele Säulen, sondern man muss sich einfach mal wieder vergegenwärtigen, was heute aktuelles, modernes Verständnis von diesen Begriffen ist. Ich glaube, dieses Verständnis über Forschung, Lehre, Transfer hat sich ja, weiterentwickelt, positiv weiterentwickelt. Und ich brauche dafür gar keine so viele neuen Etiketten.
Okay. Frau Schwarzenbart ist auch zuständig für Diversity zwischen den Generationen. Und wir haben ja jetzt hier auf dem Podium auch die Generationen, unterschiedliche Generationen versammelt. Ich möchte jetzt unseren Studierenden wieder fragen, nämlich zwei Generationen von Physikern. Generation, das kann man sozusagen ausnutzen als Unternehmen und sozusagen die Produktivkraft sehen, aber man kann natürlich auch die Konfliktlage sehen und der Begriff des Engagements und die mitschwingende gesellschaftspolitische Dimension, würden Sie sagen, dass Sie da ganz auf einer Linie sind mit der aktuellen Universitätsführung oder würden Sie sagen, dass Studierende da durchaus nochmal andere Perspektiven dieses Engagementsbegriffs sehen und dieser ja, gesellschaftlichen Öffnung?
Ja, schwierige Frage, weil also zum einen wird hier wieder über die Studierenden gesprochen, die...
Ja, also der AStA repräsentiert ja gewissermaßen und ich, Sie sind natürlich jetzt hier Repräsentant in gewisser Hinsicht, das ist immer eine blöde Situation, das weiß ich, ja.
Ja. Okay, aus Meinung der Studierendenschaft bin ich mittlerweile ein bisschen draußen, muss ich dazu sagen. Das war vor 2 Jahren. Da ist schon wieder eine neue Generation da. Damals, also vor 2 Jahren, war es auf jeden Fall noch so.
Der Rektor ist im Übrigen derselbe geblieben, ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, ja, genau, genau.
Damit wollte ich vor allem auf die Schnelllebigkeit der Uni jetzt auch anspielen, beziehungsweise der Studierenden. Die sind 3 Jahre da, danach sind sie wieder weg. Und in den 3 Jahren kann sich die Meinung gerne mal um 180 Grad drehen. Das ist deshalb. Dementsprechend ändert sich aber auch alle 3 Jahre teilweise das, was die Studierenden an gesellschaftlichem Engagement erwarten oder bringen möchten. Was ich in meinem Studium erlebt habe, ist, dass viele Studierende einfach nur schauen, dass sie hinter dem Stoff hinterherkommen, dass sie gar nicht wirklich Zeit haben, sich irgendwo außerhalb zu engagieren, sei es eine Studierendenvertretung, sei es in irgendwelchen Hochschulgruppen. Wenn man sich vor 3-4 Jahren bei der letzten Gemeinderatswahl mal die Gemeinderatslisten angeschaut hat, da waren irgendwie 4 Studierende drauf auf den ganzen Listen. Da kann man sich dann fragen, inwieweit den Studierenden, zumindest damals, diese gesellschaftliche Relevanz bewusst war oder wie weit auch nicht. Oder inwieweit das einfach nur daran liegt, ich bin jetzt hier 3 Jahre in der Stadt und danach woanders. Zumindest in meinem Freundeskreis hat sich da allerdings jetzt auch, oder Bekanntenkreis hat sich da auch ein Wandel eingestellt. Also viel mehr meiner Freunde und Bekannte engagieren sich auch durch die Uni teilweise, durch die Vorlesungen, beziehungsweise eher durch Seminare wie durch Vorlesungen, in der Stadt auch, also gerade wenn ich eher jetzt Richtung die Geisteswissenschaften schaue, die Physiker bleiben momentan noch viel in der Forschung oder gehen zu anderen Unternehmen weg. Aber grundsätzlich vermisse ich es momentan im Studium, dass man sich aktiv Luft schaffen muss, wenn man sich engagieren möchte. Häufig ist es nicht so einfach, sich auch gegen den Druck der Eltern, gegen den Druck der Uni aktiv dazu zu entscheiden, zu sagen, ich mache jetzt 1, 2, 3 Semester länger und mache von mir aus noch ein 2. Praktikum oder sowas. In der Physik bei uns ist das gar nicht vorgesehen, irgendwie ein Praktikum zu machen, es sei denn, man geht aktiv auf irgendwelche Dozentinnen zu und sagt, ich habe hier eventuell eine coole Firma, könnte ich da ein Praktikum machen und mir das irgendwie als Bachelorarbeit anrechnen lassen. Anders ist das bei uns kaum möglich. Und in anderen Fächern, da ist es so, wenn man dann ein Praktikum machen möchte, oder das ist auch Pflicht im Curriculum, muss man automatisch schon ein Semester länger machen, weil das Praktikum irgendwie für ein paar Wochen angesetzt ist, aber in den paar Wochen findet man gar kein Unternehmen, das einen als Praktikant nimmt. Sondern die sagen, ja, wenn du ein Praktikum machen möchtest, dann musst du halt schon mindestens ein halbes Jahr hier bleiben. Also letzt war so eine Unternehmensmesse da, wo ich halt auch mal ein bisschen rumgefragt habe. Einfach so aus Interesse. Ich meine, bei mir dauert es noch anderthalb Jahre, bis ich in die Wirtschaft gehe. Und dann war da ein Finanzdienstleister, der berät Banken bei Umsetzungsaufträgen der Börsenaufsicht. Und er hat gesagt, ja, Physiker, voll cool, haben wir einige bei uns arbeiten, brauchen wir gerne. Wir haben auch Praktikumsplätze frei. Mindestens ein halbes Jahr, lieber wäre uns ein Jahr. Und das im Studium freizuschaufeln irgendwo ist schwierig. Und ich will jetzt auch noch einmal kurz den Bogen zur Interdisziplinarität spannen, die vorhin angesprochen wurde. Herr Rüdiger, Sie haben es vorhin gesagt, es gibt nicht das Berufsbild des Physikers. Ich hatte vorhin gesagt, als Physiker bei uns im Bachelor wird man gut auf den Beruf vorbereitet, wenn man zu den 20-30% gehört, die in der Forschung arbeiten möchten. Wenn man zu den ganzen vielen anderen geht, die in irgendeinem anderen Berufsfeld später arbeiten, Industrie, Programmierung oder sowas, es ist sehr schwierig, da während dem Studium irgendwo Kontakte zur Wirtschaft oder zur Gesellschaft zu knüpfen.
Ich möchte diesen Versuch der Politisierung, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen, sind was angegangen, nochmal weiterführen. Und Bernd Stiegler, da bist du jetzt auch in einer Rolle eines Repräsentanten, jemand, der so lange das Wissenschaftsprogramm des Surkamp Verlags mitverantwortet hat, steht natürlich da auch für eine bestimmte linke theoretische Tradition, für die dieser Verlag steht. Und man könnte ja in dieser Tradition doch nochmal eigentlich ziemlich deutlich sagen, das, was wir gerade vor uns haben, ist eine Form von Entdifferenzierung innerhalb der Gesellschaft, dass nämlich der Abbau des Wohlfahrtsstaates kombiniert wird mit einem Aufgabenzuwachs der Universität. Also als Beispiel könnte man bei Essen-Duisburg anführen. 2005 haben sie angefangen, so Service Learning zu implementieren in ihrer Universität, wo es auch darum ging, sozusagen Community Services, zivilgesellschaftliche Unterstützung. Also man hat gewissermaßen einen Wandel des Sozialstaates, dass einfach Bedürftigkeiten nochmal anders entstehen. Also auch, dass beispielsweise Juristinnen, Juristen Bedürftigen helfen bei der Ausfüllen von Steuererklärungen oder dergleichen. Also dass man einfach merkt, dass eigentlich Aufgaben, die klassischerweise in unserer modernen Staatlichkeit andernorts verrichtet werden, auf einmal die Universität macht. Und zwar unter dem Signum der Freiwilligkeit und das ist Praxis, das ist gut für deinen Job. Hast du da so den Eindruck, das ist eine Analyse, die wirklich total hinterwäldlerisch ist? Oder gibt es da bestimmte Koinzidenzen, wo du sagen würdest, sind einfach bestimmte Bruchlinien in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass Transfer als Vokabel auf einmal so wichtig geworden ist?
Nein, mit der Analyse hast du sicher recht. Also ich glaube, dass es zutreffend ist, dass dieser Bereich des Transfers als dritte Säule der Universität oder dritte oder vierte Säule der Universität Entscheidendes zu tun hat mit einer gesellschaftlichen Transformation, die wir beobachten können. Das ist sicher richtig. Das hat auch etwas damit zu tun, dass der Druck auf die Studierenden massiv wächst, was spätere Berufsperspektiven anbetrifft und dass dementsprechend auch der Druck auf die Universitäten wächst, darauf zu reagieren und Möglichkeiten, Infrastrukturen bereitzustellen, weil alle Beteiligten feststellen, dass die reine Konzentration auf Lehre und Forschung so nicht mehr funktioniert. Das ist, glaube ich, die aktuelle Situation. Wenn ich jetzt das beantworten soll von Seiten der Lehrenden, würde ich sagen, dass meiner Auffassung nach, und das sehe ich auch an meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sehr unterschiedlich auf diese Anforderung Transfer reagieren. Die einen nehmen das sehr positiv auf, die anderen sehr kritisch, weil sie der Auffassung sind, das gehört gar nicht in unseren Bereich. Wir haben eine gänzlich andere, wir haben gänzlich andere Funktionen und wenn wir die ernst nehmen wollen, können wir das nicht auch noch machen. Andere sehen das anders, weil sie auch immer schon diese Tendenz hatten, das zu betreiben. Viel wichtiger, und damit wären wir wiederum bei einer eher allgemeinen Frage, halte für viel, viel wichtiger halte ich allerdings die Frage der Finanzierung. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der Integration von Kooperationspartnern in die Universität. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also zum ersten Punkt der Finanzierung. Wir haben an der Universität bekanntlich zwei große Töpfe, wo es Mittel gibt, ALW und AFF, die auch jeweils unterschiedliche Funktionen haben, aber wir haben nach wie vor keinen Topf für Transferaktivitäten, die man auch gar nicht oder nur mit Mühe beantragen kann. Das ist zum Beispiel eine missliche Situation, je größer Transfer geschrieben wird, umso größer sollte eigentlich auch dann eben die Notwendigkeit, aber Herr Rüdiger wird da bestimmt gleich darauf replizieren.
Er hat schon angekündigt. Ja, genau. Okay. Ja,
ist ja auch Sinn der ganzen Sache. Also das heißt, wenn Transferaktivitäten zum Anforderungsprofil eben auch seitens der Lehrenden gehören, muss es auch Möglichkeiten geben, das zu finanzieren, weil ein transferorientiertes Seminar signifikant teurer ist und auch gar nicht anders funktionieren kann als ein normales Seminar. Das ist das eine. Der zweite Bereich ist, dass ich der Auffassung bin, dass durch Transferaktivitäten seitens der Lehre auch die Möglichkeit besteht, durch die Kooperationspartner an die Universität, in die Universität hereinzuholen. Also wenn man mit Museen arbeitet und man dort zu tun hat mit Kuratorinnen und Kuratoren, sind die ja fachlich in den Gegenstand, den sie bearbeiten, an der Ausstellung so eingearbeitet, dass sie auch bereits ein Seminar verantworten können, ein Seminar anbieten können. Und das ist, oder wenn Herr Schreitmüller von Arte regelmäßig Veranstaltungen hier anbietet, die eher praxisorientiert sind, aber eben von der Praxis mit Theorie verkoppelt werden, das halte ich für absolut entscheidend. Also das ist, dass nicht noch auf die Tätigkeiten der Professoren noch weitere draufgepackt werden, sondern dass es darum geht, ein Netzwerk zu bilden, das auf sehr differenzierte und komplexe Art und Weise auch diesen Anforderungen dann eben gerecht werden kann, und zwar eben nicht nur aufgrund des Personals, mit den Möglichkeiten des Personals, das es bereit gibt, sondern darüber hinaus.
Ulrich Rüdiger möchte darauf noch direkt was sagen.
Ja, nicht direkt ganz darauf. Vielleicht ist ein Blickwinkel auch gut, wenn man über Service Learning und was die Universität Duisburg-Essen dort gemacht hat, aber im Allgemeinen auch andere Hochschulen machen. Die Gesellschaft finanziert ja die Hochschulen, die Universitäten. Wir sind steuerfinanziert. Und vielleicht muss man Service Learning auch so verstehen, dass Studierende, die auf dieses Angebot zurückgreifen, so, wenn sie dort Aufgaben in der Gesellschaft übernehmen, etwas von dem zurückgeben, was sie auch von der Gesellschaft bekommen. Weil das Studium ist ja nach wie vor primär eigentlich studiengebührenfrei.
Sie sind Vater von vier Kindern, Sie wissen das. Also Studien kostet ja auch Geld. Also
aber ich wollte das positiv ausdrücken, dass die Studierenden, dass die Hochschulen, die Service Learning betreiben, so wie es in der Tat Duisburg-Essen sehr früh begonnen haben, in anderen Ländern wird das schon länger praktiziert, dass das vielleicht auch so Geben und Nehmen zwischen den verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft letztendlich beschreibt. Und dass es gar nicht ein beabsichtigtes Verschieben von Verantwortung des Staats in die Hochschulen rein zwingend sein muss. Das war nur Blickwinkelkorrektur.
Okay. Frau Emmert, wir haben jetzt schon sehr viele Sachen angesprochen. Ich gebe auch gleich noch mal auf jeden Fall dem Auditorium Gelegenheit, noch was zu sagen. Mich würde noch mal tatsächlich interessieren, die Frage des Arbeitens und des Arbeitsplatzes. Innerhalb der Universität ist die Formel des Projektes innerhalb der Forschung hat Einzug gehalten, und das waren im Regelfall befristete Stellen. Und es ist mittlerweile auch so, man kann über Projekte Stellen befristen. Das ist einfach eine sehr elegante Möglichkeit, keine Dauerarbeitsplätze zu schaffen. Sie kennen das im Museum sicherlich auch. Und mein kleiner Sohn hatte mir schon mit 4 das erste Mal berichtet, dass er an einem Projekt teilgenommen habe, bei uns hier im Kinderhaus. Und man könnte das natürlich auch als Form des Einübens in die Projektförmigkeit sämtlicher Arbeitsverhältnisse sehen, dass man eigentlich schon sehr, sehr früh weiß, das Normalbeschäftigungsverhältnis, was wir in den 60er, 70er Jahren hatten, das gibt es nicht mehr. Und gerade im Museum ist das ja sehr unüblich geworden. Haben Sie den Eindruck, dass es eine gewisse Akzeptanz Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, projektförmig zu arbeiten und auch entsprechend häufig und im Regelfalle sicherlich auch in Ihrem Museum befristete Arbeitsverträge zu tolerieren?
Ja, also es ist unterschiedlich.
Er ist auch ein Projekt, sicherlich nicht entfristet.
Also ich muss sagen, dass im Zeppelin-Museum jetzt, sage ich mal, die Hälfte der Mitarbeiter bestimmt schon über 10 Jahre da ist.
Ja.
Also oft sind befristete Verträge ja auch der erste Schritt in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Von daher sehe ich das gar nicht so negativ. Aber zu dem ganzen Transferding möchte ich vielleicht auch noch mal was sagen. Auf der einen Seite werden natürlich diese Ausbildungsgänge, sage ich jetzt mal, die Studien immer mehr verschult. Auf der anderen Seite wird mehr Transfer gefördert. Und ich glaube, das Thema Kommunikation, was Sie ja auch schon angesprochen haben, ist tatsächlich ein wichtiges und dass man vielleicht auch gemeinsam Projekte entwickelt. Also dass man auch Dinge macht, also sich überlegt, was könnte, jetzt sage ich mal, in unserem speziellen Fall Projekt Thema einer Ausstellung sein und gleichzeitig aber auch Thema eines Seminars und dass man das zusammenführt und tatsächlich dann auch transdisziplinär arbeiten kann. Das heißt also, dass die Erkenntnisse von den einen in den Kunstbereich einfließen und umgekehrt. Andersrum auch nochmal, oder ein weiteres Beispiel ist jetzt für mich die Volksbühne in Berlin zum Beispiel. Ist ein absolutes Transferprojekt, wenn Sie so wollen. Da machen jetzt also Künstler, Theater, Musiker, Tänzer, also der ganze Theaterbegriff wird da gerade aufgebrochen, alle schreien sie, aber ganz ehrlich, ich glaube, so entsteht eben auch Innovation. Ne? Mhm. Und gleichzeitig werden Künstler, werden Filmemacher, denkt man an Julian Rosenfeld, dessen Videoinstallation jetzt auf einmal zum Kinofilm gemacht wird, umgedreht werden, Theaterregisseure machen Ausstellungen und so. Und das Ganze ist ja so im Aufbruch. Und eigentlich durch diesen Wissenstransfer werden Formate erneuert. Mhm, ja? Also wir hatten einen anderen Begriff von, was könnte denn noch eine Theateraufführung sein, was könnte denn noch eine Ausstellung sein. Und das finde ich extrem spannend, eigentlich diesen Prozess. Und wenn man da natürlich die Uni gewinnen könnte, dass man da gemeinsame oder dass es in den Seminaren diese auch Dinge auch entwickelt
wird, ja.
Dann finde ich, sind wir dann auf einem guten Weg.
Okay. Das ist jetzt schon fast ein sehr, sehr gutes Schlusswort gewesen, aber ich möchte jetzt doch noch mal Gelegenheit geben, hier, dass Sie... Falls es hier Statements, Fragen, Kommentare. Ich weiß nicht, ob es an ist. Schau mal, ob es an ist.
Ja. Mir fallen 2 Fragen ein. Ich stelle aber erstmal nur eine. Und das geht darum, dass der Herr Heiber vorhin als Student sagte, uns fehlt eigentlich die Zeit im Studium, über den Tellerrand zu gucken, ungewöhnliche Dinge zu tun. Sie, beide Vertreterinnen aus Wirtschaft und Kultur, haben aber am Anfang gesagt, naja, wir gucken uns die Lebensläufe an und wenn der mal das gemacht hat und der das Ungewöhnliche gemacht hat und so. Also auf der einen Seite fehlt die Zeit für das Ungewöhnliche, auf der anderen Seite wird es gefördert. Wenn jetzt wir in der Uni sozusagen organisierte Besonderheiten schaffen, indem die diese Projekte durchführen, ist das etwas, was jetzt aus Ihrer Sicht eigentlich gut ist, weil auf einmal alle mit irgendwelchen besonderen Projekten kommen? Oder sagen Sie, genau das brauchen wir, eben diese Formate, um das überhaupt machen zu können?
Also für uns oder für mein Unternehmen gesprochen, kann ich sagen, das ist definitiv gut, auch wenn das organisiert ist, weil es einfach ein Stück weit, ich sag mal, Erfahrungslernen bedeutet. Und das ist das, was wir gerne haben wollen. Und ich will Sie auch nochmal sehr unterstützen. Also wir sind auch eines der Unternehmen, das sagt Praktikum zum Beispiel sehr gerne und gerne auch ordentlich bezahlt, aber bitte ein halbes Jahr. Weil dieses Reinhüpfen und Raushüpfen, das ist ehrlich gesagt für alle nur eine Belastung. Mhm. Sowohl für die Personen, die dann ins Unternehmen kommen und erst mal ein paar Tage brauchen, bevor sie einigermaßen verstehen, worum es geht und dann einfach auch sich nicht einbringen können, wie für das Unternehmen selbst, weil sie permanent betreut werden müssen und nicht wirklich irgendeinen Schritt alleine machen können. Also das möchte ich auch gerne noch mal unterstreichen, dass es wirklich eine gewisse Zeit hat und ja, ein Transfer, der entsprechend von der Universität organisiert ist, sehr gerne.
Ulrich Rüdiger, bitte.
Ich rufe das gerne dem Erstsemester, wenn ich am ersten Studientag begrüße und vielleicht hat es mancher auch schon gehört, zu: Nehmt euch die Zeit. Und jetzt komme ich wieder auf den Dialog zurück. Ich glaube, wir müssen die Unternehmen, die Vertreter aus der Wirtschaft, wir, die Universität, wir müssen sagen, nehmt euch einfach die Zeit. Wenn wir ein paar Jahre zurückschauen, das Abitur wurde um ein Jahr gekürzt, Studiengebühren wurden eingeführt, die einfach längeres Studium hieß mehr Geld. Und Bachelor und Master wurde eingeführt, gestufte Studiengänge wurden eingeführt, wo man ein klares Zeitgerüst angeboten hatte. Der Bachelor bedeutete, in 6 Semestern könnt ihr euch darauf verlassen, das Programm zu studieren. Nirgendwo steht aber geschrieben, ihr müsst es in 6 Semestern studieren. Aber so die ganzen Rahmenbedingungen zu der Zeit, kürzere Schulzeit, Studiengebühren plus gestufte Studiengänge und Zunahme der Studierenden an den Universitäten, an den Hochschulen in den letzten guten 10 Jahren, 1/3 mehr Studierende. Das musste auch alles irgendwie ein bisschen gepresst werden. Mhm. Das hat bei den Studierenden auch, das ist mein Gefühl, so eine Art studentischen Kesseldruck erzeugt. Man muss hier einfach schnell durch und wenn ich das nicht schnell schaffe, habe ich schon den ersten Malus, wenn ich mich irgendwo bewerbe. Und ich versuche das etwas locker am ersten Tag zu sagen, bringt euch ein, die Uni gehört euch, gestaltet diese mit. Und da erlebe ich wirklich auch schöne Dinge. Dann kamen Studierende ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate später zu mir und sagten, ach, sie riefen uns ja zu, wir sollen uns engagieren und wir haben geschaut, wir haben ein Universitätsorchester, ein Chor, ein Theater, aber wir haben kein Blechbläserorchester und wir brauchen eins. Ob ich sie unterstütze, sowas zu organisieren, und die gibt es mittlerweile seit Jahren. Wir haben auch über Fördervereine oder dem Rektorfonds mal Instrumente oder finanzielle Bedürfnisse entsprechend befriedigt, Instrumente angeschafft oder Dinge finanziert. Und das macht mir Freude, wenn da wirklich die Studierenden kommen und sagen, wir haben hier eine Idee und das wollen wir machen. Genauso das Green Office kam und sagte, wir wollen uns hier einbringen. Und das sind tolle Momente, wenn die Leute dann doch eben sagen, wir gestalten mit. Und wir müssen ganz laut, also wir alle sagen, die Zeit muss da sein, sonst wird das hier eine sehr sterile Angelegenheit. Mhm.
Bitte sehr.
Ja, Herr Zahn, vielen Dank auch nochmal für die Gelegenheit, das nochmal zu bekräftigen. Es ist genau das, dieses Projekt hier, diese ganzen Transferprojekte, die sind eine sehr gute Möglichkeit für uns Studierende, wieder in die Gesellschaft mehr reinzugehen. Ein bisschen, ja, es ist im Endeffekt Zeit schaffen, weil man eben Lehre mit gesellschaftlichem Engagement verbindet. Aber ich muss auch sagen, es muss viel, viel weitergehen, denn Herr Rüdiger, Sie sagen, es steht nirgends festgeschrieben, dass man nicht länger als 6 Semester für den Bachelor brauchen darf. Aber nach 6 Semestern hört BAföG auf, einen zu fördern. Nach 6 Semestern hören viele Stiftungen auf, einen zu fördern. Viele, ja, das machen Physiker gerne. Es ist ein enormer gesellschaftlicher und aber auch rechtlicher Druck da, gerade halt eben über diese ganze BAföG-Regelung, dass man in 6 Semestern fertig sein muss. Auch die gesetzliche Regelung im Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg steht drin, dass die Hochschulen den Studierenden mindestens maximal 9 Semestern Zeit geben müssen. Das sorgt aber auch bei uns Studierenden für einen Druck, zu sagen, okay, mit dem Praktikum bin ich im 7. Semester, wenn ich dann irgendwas nicht bestehe, bin ich direkt im 9. und wenn dann nochmal irgendwas ist, dann habe ich verloren. Das muss nicht immer der Realität entsprechen. Es entspricht dir meistens auch nicht, aber es schafft einfach auch einen psychologischen Druck, alles durchzuziehen und den Rest links und rechts runterfallen zu lassen.
Ulrich Rüdiger meint, dass er das gesagt hat, sozusagen unter Idealbedingungen, aber es ist ja tatsächlich auch so, was Sie einleitend gesagt haben, das Abitur nach 12 Jahren, das BA-Studium, das sind ja alles Formen der Kompression, die jetzt gerade wieder so ein bisschen auseinandergezogen werden, und ich glaube, das, was Sie jetzt angemerkt haben, ist ja auch gerade das, was wir in unserer Gesellschaft bemerken, dass möglicherweise auch angesichts steigender Lebenserwartungen, steigender Lebensarbeitszeit nach hinten raus, möglicherweise die frühe Zeit gar nicht so komprimiert zu werden braucht und dann dadurch durchaus auch ein bisschen mehr Spielzeit gewissermaßen hat, nicht nur Spielraum. Genau, bitte, Frau Schwarzenbart, bitte.
Ich würde da gerne noch drauf reagieren, ja. Weil ich glaube, offen gesagt, dass dieser empfundene Druck, den Sie ja auch beschreiben, ich halte den offen gestanden am Ende für relativ normal, weil jeder von uns will in ein ambitioniertes Berufsleben hineingehen. Und wir können uns eines sicher sein, der Druck wird nicht nachlassen. Wenn ich dann berufstätig bin, gibt es viele Sachen, die ich furchtbar gerne unbedingt machen möchte, die ich aber nicht machen kann, weil ich in anderen Themen drin bin. Und ich denke, es ist auch mehr ein Lernen, damit umzugehen. Also insofern habe ich einerseits viel Verständnis für die Diskussion, dass man eigentlich sehr viel mehr Zeit braucht. Und ich weiß noch gut, am Ende meines Studiums hatte ich das Gefühl, ich könnte jetzt noch mindestens 2, 3 weitere Studien anschließen, weil es so viel gibt, was mich interessiert. Aber irgendwann steht dann auch ein gewisser ökonomischer Druck da.
Genau,
und dann muss man sich auch entscheiden. Genau. Und ich glaube, diese Entscheidungen muss man im Leben permanent treffen, Punkt 1 und Punkt 2. Ich gehe ja auch davon aus, dass das in einem ambitionierten Berufsleben uns immer wieder an Punkte führen wird, wo wir diesen Druck spüren. Mhm. Also wir werden ihn nicht wegkriegen. Ich halte ihn umgekehrt nur dann für schädlich, wenn es wirklich zu viel ist. Ansonsten kann es auch ein wunderbarer Beschleuniger sein für alles Mögliche, was wir im Leben erreichen wollen.
Albert.
Ja, einer der Hauptgründe, warum ich hier als Transferorganisator für die geisteswissenschaftliche Sektion überhaupt hier sitze, liegt im Jahr 2005, als ich mein allererstes Ausstellungsseminar gemacht habe, damals am Siebengebirgsmuseum in Königswinter. Und dort waren es nicht die Studierenden, die haben das Ganze überhaupt erst ins Laufen gebracht. Ich hätte mich das allein gar nicht getraut. Sondern es waren die Reaktionen der Eltern der Studierenden auf der Vernissage. Die kamen nämlich plötzlich zu mir und sagten, Herr Kümmel, damals hatte ich noch keinen Doppelnamen, Herr Kümmel, jetzt haben wir zum ersten Mal verstanden, was unsere Kinder eigentlich an der Uni machen. Und dafür finanzieren wir gerne ein weiteres Semester. Und das wiederum war für mich der Grund, sowas auch weiterzumachen und sowas zu einem Hauptpunkt meiner Lehre hier an der Universität zu machen.
Gibt es sonst noch? Ja, bitte. Gleich zwei. Ne, also.
Ja, es hat sich niemand gemeldet, deswegen.
Ja, ja, natürlich.
Aber
ja.
Ich hätte noch mal eine Frage an den Wissenschaftler, Herrn Stiegler in dem Fall. Und zwar, wir hatten heute Nachmittag eine AG hier, die hat sich zum Thema forschungsorientierte Lehre noch einmal getroffen. Und da war unter anderem auch die Frage, kritische Frage einer Professorin, die meinte, überfordern wir unsere Studierenden nicht mit zu früher Heranführung an die Forschung? Eigentlich wollen die doch Praxis. Wir haben ja heute gehört, viele gehen in die Praxis. Meine Frage ist, lässt sich transferorientierte Lehre und forschungsorientierte Lehre verbinden, sodass wir unserem Selbstverständnis der Universität als Forschungsuniversität gerecht werden, gleichzeitig aber auch diesem Bedürfnis der Studierenden nach Nähe Rechnung tragen, nach Nähe zur Praxis Rechnung tragen, vielleicht sogar die Studierenden unbewusst Forschung lernen lassen, indem sie praxisnahe Sachen machen?
Ich glaube, dass sich das durchaus verbinden lässt. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn man eine Ausstellung organisiert, eine Fotoausstellung, macht es wenig Sinn, dass man gleich mit der Planung anfängt. Sondern man kann das nur sinnvoll planen, wenn man sich auch mit dem Gegenstand bereits intensiv auseinandergesetzt hat. Das heißt, im optimalen Fall hat man Zeit, so ein Ausstellungsseminar über 2 Semester zu machen. Das heißt, in einem ersten Semester arbeitet man richtig wissenschaftlich, indem man die Kontexte recherchiert, den kulturhistorischen Background recherchiert, kunsthistorisch aufarbeitet, was zu tun ist, die verschiedenen Fotografenpositionen auflistet und so weiter und so weiter. Und im zweiten Semester leistet man dann eben, was im Transfer dann eben erforderlich ist, indem man es appliziert. Weil gute Forschung zielt eigentlich immer auf eine je unterschiedliche Art und Weise des Transfers. Und das kann man, dafür braucht man aber eben Zeit. Manchmal drubbelt sich das ein bisschen in einem Semester, dann ist es deutlich enger, weil man das da kaum unterbringen kann. Aber es gibt, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, Forschung, Lehre und Transfer miteinander zu kombinieren. Oder anders formuliert, Forschung und Transfer werden eigentlich immer in der Lehre schon miteinander verbunden.
Ja, daran anknüpfend, ich habe den Eindruck, dass es bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so ein bisschen Geschmäckle hat, gerade eben an der Universität, sich mit diesen praktischen Fragestellungen auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, es wäre wichtig, da auch die Projekte, die eben forschungsnah, forschungsorientierte Lehre und dieses praxisorientierte, transferorientierte Lehre verbinden, auch noch mehr publik zu machen, um dieses Imageproblem auch aufzulösen. Denn ich denke, dieser Mehrwert für die Studierenden, sowohl die analytisch forschende Herangehensweise als auch das praktische, eben, ich denke, es muss sich nicht ausschließen, es passt nicht überall, aber das ist nicht so als Schmuddelprojekt vielleicht, was in manchen Bereichen durchaus so gesehen wird, was ich schade finde, da auch noch vielleicht gegen anarbeiten zu können und es weiterentwickeln zu können.
Also ich denke, das greift nochmal sehr gut auf das, was eben jetzt auch allgemein sehr stark diskutiert wird, einfach die Frage der Anerkennung, der Wertschätzung, die Transfer auch als Tätigkeit innerhalb der Universität genießen sollte. Und ich denke, dass der Wissenschaftsrat an der Stelle tatsächlich auch sehr deutlich aufgezeigt hat, dass die einzelnen Universitäten da jetzt ran müssen. Und unser Rektor hat sich heute ja auch die Zeit genommen, wofür ich ihm schon mal herzlich danken möchte und auch den anderen Podiumsteilnehmerinnen. Es war ja eins der wichtigen Sachen, dass Zeit das ist, was wir brauchen. Und die Zeit haben wir uns jetzt das erste Mal hier intensiver genommen, universitätsöffentlich. Und ich denke, dass die Komplexität der äußeren Situation auch die Komplexität unseres Themas ganz gut widergespiegelt hat. Und ich glaube, es ist dort jetzt noch die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu trinken und weiter zu diskutieren. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken.